Ja, liebe Brüder und Schwestern hier im Gemeindesaal und hoffentlich auch an den Geräten. Ich sage deshalb hoffentlich auch an den Geräten, weil wir haben gerade das Mikro austauschen müssen. Das alte hat nicht funktioniert. Wir hoffen jetzt, dass dieses es tut. Also eine Hoffnung, dass uns all die Geschwister auch virtuell über Telefon und über Internet zugeschaltet sind. Ihnen allen, euch allen herzliches Willkommen zu dieser Bibelstunde in der Karwoche. Ich nutze diese Bibelstunde in der Karwoche immer dann dazu, tatsächlich sich nochmal so ein Stück weit auf das vorzubereiten, was vor uns liegt, nämlich Karfreitag und Ostern. Gerade auch nochmal jetzt im Hinblick auf das, was übermorgen auf uns wartet, einfach das besondere Denken an das Kreuz, natürlich auch an die Auferstehung, aber wir wollen heute nochmal einen Schwerpunkt auf das Kreuz legen halt, auch auf das Abendmahl, was wir am Karfreitag, Feiertag auch einnehmen halt. Und deshalb einfach diese ja, monolithische Bibelstunde heute Abend, also nicht eingebunden in so eine ganze Themenreihe. Wir hatten ja das alte Thema abgeschlossen halt, aber wir werden jetzt, wie gesagt, heute an diesem Mittwoch uns noch einmal beschäftigen, eben mit der Bedeutung des Kreuzes. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen unspektakulär und langweilig, aber es ist etwas ganz Wichtiges, dass wir uns mit dem zentralen Heilsereignis immer wieder beschäftigen, darauf immer wieder zurückführen und deshalb einfach auch heute Abend diese Bibelstunde. Hoffe, dass sie für euch alle, ob ihr hier im Gemeindesaal seid oder ob ihr zugeschaltet seid über die Geräte, euch zum Segen wird. Ich habe als Andachtstext ein Wort mitgebracht, das zunächst nicht einmal aus der Passionsgeschichte kommt, aber das eben auf Kreuz und auf das Leiden Jesu hindeutet halt. Dieses Wort, Johannes 3,16, eines der häufigsten zitierten Worte halt, da heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Bevor wir die Andacht über dieses Wort haben, wollen wir kurz beten. Herr lieber Bernd Heiland, wir sind hier zusammengekommen in deinem Gemeindesaal. Wir sind zugeschaltet über die Geräte, Herr, und wir wollen jetzt hören auf dein Wort. Wir wollen die Andacht hören über eben dieses Johanneswort, aber auch nachher Dinge einfach betrachten, die mit deinem Leiden und Sterben zu tun haben, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du die Andacht, aber auch die Wortbetrachtung an unserem Leben segnest, Herr, dass du bei uns bist durch deinen guten Heiligen Geist, Herr, und dass du uns ja Auferbauung und neue Ausrichtung durch diese Bibelstunde schenkst. Amen. Ich möchte drei Punkte aus diesem ganz bekannten Wort Ihnen und euch nochmal ganz persönlich zusprechen. Erstens, das Kreuz zeigt, wie sehr Gott dich liebt. Zweitens, das Kreuz sagt, dass du gerettet bist. Und drittens, das Kreuz ist dein Zugang zum ewigen Leben. Diese drei Botschaften nochmal ganz konkret zugesprochen, so wenn wir jetzt als Andachts hier einsteigen in diesen Abend. Das erste, das Kreuz zeigt, wie sehr Gott dich liebt. Und damit wollen wir beginnen, eben mit dieser wunderbaren Botschaft, die hier drin allen ist, dass wirklich gesagt wird, so sehr liebt Gott die Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Und das ist natürlich hier der Hintergrund, hingegeben hat, dass er ihn zur Kreuzigung gegeben hat, dass er sich selber dahin gegeben hat und das aus lauter Liebe. So handelt Gott an dir, das möchte ich wirklich runterbrechen. Wenn alle Welt gemeint ist, bist natürlich auch du gemeint, sind sie gemeint. Und das hat Gott für dich getan. Wenn wir übermorgen an das Kreuzesgeschehen zurückdenken, an das, was gewesen ist, damals vor 2000 Jahren knapp auf Golgatha, dann ist es aus Liebe für dich geschehen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass das erstmal ganz tief in sich hineinwirken zu lassen. Es ist aus Liebe für dich geschehen. Deshalb ist das passiert, weil dieser Gott dich so lieb hat und möchte die Gemeinschaft mit dir in Ewigkeit leben und erfahren. Und deshalb war das notwendig. Und es gibt keine größere Liebe, so heißt es im Johannesevangelium, Johannes 15, als die Liebe, wo jemand für den Freund das Leben lässt. Und das ist die alles übersteigende Liebe. Die ist größer als die Liebe von der Mutter zum Kind. Das ist stärker als die Liebe vom Mann zur Ehefrau oder von der Ehefrau zum Ehemann. Es ist das absolut Stärkste und Größte, was es gibt. Und das ist so wichtig, dass man diese Liebe wirklich erfahren und erlebt hat in seinem Leben. Es gibt in dieser Welt eine tiefe, tiefe, tiefe Sehnsucht nach Liebe. Und zwar nach einer Liebe, die bleibt. Gerade in dieser Zeit, wo immer wieder wechselnde Beziehungen und kaputte Familien so zum Alltag gehören und wir viele es dann auch mitbekommen im Umfeld, in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, in der Nachbarschaft. Es ist so, dass das der tiefste Wunsch ist, wenn man bei Soziologen und sowas hört, wenn die einem dann so Dinge vorstellen, das ist das, was Leute sich wünschen. Glückliche Familie halt, nicht Liebe, geliebt werden halt und auch Liebe weitergeben. Und leider wird das in dieser Welt ganz schwer für viele Menschen. Häufig findet sich das nicht. Und manch einer von Ihnen und euch hat das auch schon am eigenen Leib erlebt, wie einfach auch eine Beziehung zerbrochen ist. Und das ist gut, dass es eine Beziehung gibt, die nicht zerbricht. Das ist die Beziehung des lebendigen Gottes zu uns. Er liebt uns, und zwar so sehr, dass er selber sich für uns in seinem Sohn hingegeben hat. Und das ist die erste Botschaft noch einmal für dich, dass wenn wir über das Kreuz nachdenken, wenn wir Karfreitag begehen, ist es geschehen aus Liebe zu dir. Ein zweites, das Kreuz sagt dir, dass du gerettet bist. Es ist nicht nur ein Liebeswerk, das Gott da tut, sondern es ist ein Rettungswerk. Wenn man den Vers 16 weiterliest, im Vers 17 heißt es, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, nicht, dass sie gerichtet werde, sondern dass sie gerettet werde. Gott möchte, dass wir alle gerettet werden halt. Und das ist das Wunderbare, wenn wir diesen Jesus Christus annehmen, dann haben wir Rettung. Das liegt schon im Namen drin. Jeshua heißt nichts anderes, dieses hebräische Wort, als Jahwe ist Rettung. Jahwe ist Rettung. Das ist die Übersetzung von Jesus. Jahwe ist Rettung. Und das ist ganz wichtig, wir sind gerettet. Wenn einer von euch, von Ihnen Krebs hätte und würde mit dem biologischen Leben ringen halt und dann würde irgendwann durch den Arzt gesagt werden, Mensch, der Krebs ist besiegt, du bist gerettet, da würde man sich unglaublich freuen. Uns ist leider nicht vor Augen häufig, dass wir alle auf den sicheren Tod zugehen, sei es durch Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, was immer uns eines Tages von dieser Welt holen wird halt, wenn der Herr uns abberuft halt. Aber wir dürfen wissen, wenn wir in den Tod gehen, sind wir gerettet. Gerettet zum ewigen Leben, da kommen wir gleich noch zu. Aber wir sind gerettet, auch das ist ganz wichtig. Der Tod von Gott am Kreuz auf Golgatha ist unsere Rettung. Und darüber gibt es auch nur Grund zur Freude. Und ein drittes, das Kreuz ist dein Zugang zum ewigen Leben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das, was Gott getan hat. Er hat sich für uns hinrichten lassen und hat uns dadurch, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben geschenkt. Es ist vollbracht, nicht? Der Weg zum ewigen Leben ist offen. Das Tor, was zugeschlossen war im Garten Eden, durch die Schuld der Menschen, das, was Adam und Eva falsch gemacht haben, ist jetzt durch den Tod Gottes selber geöffnet worden, halt, nicht? Das Tor ist jetzt wieder offen, halt, nicht? Es steht weit offen. Und das ist das Wunderbare einfach, dass der Zugang zum ewigen Leben besteht. Und das dürft ihr einfach wissen, das ist die frohe Botschaft, das ist die tolle Botschaft. Und deshalb dürfen wir uns auch über Kreuz freuen, wegen dieser drei wunderbaren Botschaften halt zu sagen. Man hat ja schnell so den Eindruck, oh, Karfreitag ist so ein Feiertag, aber da haben wir so überhaupt keine Lust drauf, anders so als Weihnachten halt, das ist so eher freudig. Gerade Karfreitag ist Grund zur Freude, richtiger Grund zur Freude, weil wir darin sehen, dass Gott uns lieb hat, weil wir darin sehen, dass Gott die Welt gerettet hat und weil wir darin sehen, dass er uns dadurch, wenn wir an ihn glauben, das ewige Leben schenkt. Und deshalb ist Karfreitag Grund zur Freude und Grund zu danken diesem großen Gott, der solches für uns getan hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen dafür, für dieses dein Rettungswerk, dein Liebeswerk, das du für uns getan hast, dass du dich selber dahingegeben hast und dass wir gerettet sind für Zeit und Ewigkeit, wenn wir dich glauben. Danke, Herr, dass du solches an uns tust. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Und Herr, wenn wir jetzt im weiteren Verlauf der Bibelstunde darüber nachdenken, Herr, dann lass uns das immer wieder vor Augen stehen, Herr, dass das wirklich alles aus Liebe geschehen ist, die du zu uns hast. Danke, Herr, dass es eine Liebe ist, die wir nicht verstehen können, aber auf die wir uns immer 100%ig verlassen können. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Amen. Ich möchte gemeinsam mit euch und Ihnen singen Lied 1, Jesus ist kommen. Und wir wollen singen die Strophen 1, 2 und 5 und 6. Jesus ist kommen, die Strophen 1 und 2 und 5 und 6.
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Auto Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit hat in ihr durch beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählet den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser durch Fürsprecher ist nunmehr vorhanden. Ihr, der Sohn Gottes, der machet recht frei, bringet zu Ehren aus Sünden und Schanden. Jesus ist kommen und schwingen die Banden.
Und 5 und 6.
Jesus ist kommen, der König der Ehren. Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren. Er tritt in Tore und Türen vereinbart. Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist Gott. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt trägt dies Lamm. Sünden der ewige Erlösung finden, stirbt aus Liebe am blutigen Stamm. Gott
danke, Markus, für die Klavierbegleitung. Ja, ich werde heute so einige Dinge nochmal punktuell sagen zu dem, was Karfreitag passiert, damit wir da vorbereitet sind, und werde beginnen mit dem, was wir gerade auch in der 6. Liedstrophe gesungen haben, am blutigen Stamm. Also die Frage dessen, dass natürlich an Karfreitag das Blut unseres Heilandes vergossen worden ist, ist etwas ganz Zentrales. Den Bruder Rose, den haben wir im letzten Monat beerdigt. Einige von den Älteren kennen ihn noch, ist deutlich über 90 geworden. Und wer den Bruder Rose kennt, der war immer ganz klar mit den Ansagen. Nicht alles, was ich gemacht habe, hat dem gefallen. Der wusste vieles auch immer besser. Der hat auch korrespondiert mit der ganzen Welt, mit dem israelischen Ministerpräsidenten, allem. Und einmal ist er zu mir gekommen, da hat er nicht kritisiert, sondern hat er gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass die Predigt gut war, aber heute haben sie über das Blut gesprochen und das muss der Gemeinde immer und immer wieder gesagt werden. Das ist so wichtig. Und das hat er mir so, hätte ja mein Großvater locker sein können, mit auf den Weg gegeben. Und er hat auch recht gehabt an dem Punkt, ganz deutlich, das Blut ist ganz entscheidend. Und wenn wir auch übermorgen Abendmahl feiern, immer wieder, jeder Einzelne kriegt ja von euch dann zugesprochen halt, Christi Blut für dich vergossen halt. Und was das bedeutet, dass das Blut des Heilandes für uns vergossen worden ist, das Opferlamm, da möchte ich zu Beginn einiges zu sagen. Was uns das Blut Jesu schenkt. 4 Punkte. Erstens, das Blut Jesu schenkt die Vergebung der Sünden. Es gibt keinen anderen Weg als über das Blut des Heilandes zur Vergebung. Ohne Blut gibt es keine Vergebung. Das war im Alten Bund schon so, da wurden die Lämmer, die Schafe, da wurden die Rinder, die Tauben geschlachtet, da wurde stellvertretend für die Menschen, die eigentlich das Blut hätten vergießen müssen, wurden Tiere geschlachtet. Und ohne Blut keine Vergebung. Und dann schickt Gott sein eigenes Lamm, seinen eingeborenen Sohn. Und das ist ganz wichtig, dass wir nur durch das Blut des Heilandes Vergebung haben. Ich habe jeweils 2 Bibelstellen mitgebracht dazu, 1. Johannes 1. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht in uns. Also, das Blut macht uns rein. Oder 1. Petrus 1, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ganz entscheidend, das Blut des Heilandes, das ist, und es gibt ohne Blut keine Vergebung. In allen archaischen Kulturen ist das so, wenn Schuld begangen worden ist, wird Blut vergossen. Man hat das selbst zum Teil noch in Sizilien oder in Albanien, wo die Vendetta, die Blutrache herrscht, zu sagen, ganz klar, jemand tut mir was, es muss Schuld mit Blut vergossen vergolten werden. Und so ist es bei Gott auch. Ohne Vergießen von Blut keine Vergebung. Und nur durch das Blut des Heilandes halt kriegen wir Vergebung. Kein Geld, keine eigene Leistung, Nicht irgendein gutes Werk, keine kirchliche Tradition, keine Konfession, keine Religion, nichts, 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 nichts. Nur das Blut des Heilandes Jesus Christus. Ganz wichtig, das brauchen wir zur Vergebung. Wer das Blut des Heilandes über seinem Leben nicht hat, bleibt mit seinen Sünden eines Tages vor dem Allmächtigen stehen. Das ist das Erste, allein das Blut Jesu schenkt die Vergebung der Sünden. Zweitens, das Blut Jesu schenkt Frieden mit Gott. Das ist etwas, was die Welt ja nicht verstehen will, dass dieser Gott in Unfrieden, in Feindschaft, in Krieg mit dieser Welt lebt. Das ist die dahingegebene Welt, die am Ende der Zeiten vernichten wird. Bis auf diejenigen, mit denen er Frieden gemacht hat. Kolosser 1,20, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und es durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Friede machte durch sein Blut am Kreuz. Römer 5, 8-9, Gott aber erwies uns seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht worden sind. Also vor dem Zorn Gottes, der über diese Welt kommen wird, sind wir gerechtfertigt durch das Blut des Heilandes Jesus Christus, unter dem wir stehen dürfen. Er schenkt den Frieden. Wer von euch und Ihnen heute Lehrtext gelesen hat, im Losungsbuch halt nicht, wo Jesus seinen Jüngern sagt, Johannes 14, meinen Frieden gebe ich euch, den Frieden nicht, den die Welt gibt. Das ist ja das, was die verdorbenen Theologen der EKD häufig dann erzählen, wenn sie nicht gläubig sind, ja, und die Friedensapostel und Frieden schaffen ohne Waffen und zwischen Menschen. Das hat mit dem Frieden Gottes nichts zu tun. Das ist nice to have, aber der Friede des Herrn ist etwas viel, viel Tieferes. Es ist nicht der Friede dieser Welt. Wir werden in dieser Welt nicht dazu hinkommen, in so einem Kulturprotestantismus, wo die Menschheit sich immer weiterentwickelt und wir werden irgendwann alle miteinander zusammen sein. Das wird in dieser Welt nicht passieren. Das wird in der Ewigkeit passieren, wo dann die Lämmer mit den Löwen zusammenlieben. Das wird aber in dieser Welt nicht passieren und in der zukünftigen Welt auch nur diejenigen, die eben den Frieden geschenkt bekommen haben, den nur das Blut Jesu schenkt. Ein drittes, das Blut Jesu schenkt ein gutes Gewissen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, Entscheidendes. Das Gewissen ist eine Instanz, die Gott uns, das sagt die Schrift auch, in uns hineingegeben hat. Das heißt, wenn wir etwas Falsches getan haben, dann schlägt das Gewissen an. Das weiß jeder. Wenn man als Jugendlicher irgendwas geplant hat, was nicht in Ordnung war, wollte jemanden belügen halt, dann ist schon vor Ausführung der Tat, nicht? Da schlägt das Gewissen an. Wenn man dann was Unrechtes tut, auch während der Tat, und vor allem das Schlimme ist ja, wenn man etwas Falsches getan hat, das geht einem nach. Aber das Tolle ist, dass wenn man etwas Falsches getan hat, dass wirklich das Blut des Heilandes auch ein gutes Gewissen schenkt. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen darunter leiden in der Seelsorge, dass sie Dinge in ihrem Leben katastrophal falsch gemacht haben und die können es auch nicht mehr wieder gut machen. Da haben sie die Ehe gegen die Wand gefahren, da haben sie sich an den Eltern versündigt oder an den Kindern oder weiß auch immer halt nicht. Dann ist da ihr Gewissen, was schlägt. Und das Gewissen kann nur dann wirklich Ruhe finden, wenn man unter dem Kreuz vom Heiland Jesus Christus steckt und man bekommt ein reines und ein ruhiges Gewissen. Das gibt es nirgendwo anders. Und ich erlebe das leider immer wieder auch bei Leuten, die kommen halt. Ich sage es immer interessant, warum man sich dann gerade an Pastor Latzel, den Extremisten in Anführungszeichen, wendet. Halt, die sagen, mit ihnen muss ich sprechen, weil das und das Problem und sowas halt. Ich sage, da kommen sie nicht zur Ruhe, wenn sie nicht das Blut Jesu haben. Das weiß der Weltmensch um Sünde. Das ist interessant. Uns wird ja dann immer wieder von irgendwelchen verqueren Leuten erzählt, oh, wenn er mit dem Menschen spricht, dürfte er nicht über Sünde reden. Das können wir und das sollen wir auch, weil die Leute wissen, was Sünde ist und auch was die Last der Sünde ist. Und da haben wir etwas, was hilft, das Blut des Heilandes Jesu Christi. Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Hebräer 2, Vers 13 und 14, wenn schon durch das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh, durch die Bestremmung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann uns das Blut Christi, das sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Das ist es wirklich. Das ist wie, wenn Sie im dreckigen Auto in die Waschanlage fahren, nicht? Und wenn dann so das richtig verschmutzt ist und dann geht der ganze Dreck runter. So ist es mit dem Blut Jesu Christi, mit unserem Gewissen halt, nicht? Da geht das alles runter. Das ist so eine Wohltat, wenn das der Heiland schenkt, dass man weiß, ist alles getilgt, ist alles erledigt. Ich kann es zwar irdisch vielleicht nicht wieder gut machen halt, aber es ist alles getilgt und ich darf ein ruhiges Gewissen haben. Und ein viertes, was das Blut Jesu schenkt, das Blut Jesu schenkt ewiges Leben. Da heißt es in Johannes 5, Jesus Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, so bleibt ihr in mir und ich in ihm. Offenbarung 5, Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten, die 24 Ältesten, nieder vor dem Lamm. Und dann jeder hat eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern der Nationen. Das Blut Jesu schenkt uns ewiges Leben. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Dass, wenn wir wirklich zum Abendmahl kommen, dass euch das vor Augen ist. Wir feiern da nicht irgendeine kirchliche Zeremonie, die da nur Rite abgehalten werden muss, sondern zu sagen, wir sollen ja, da komme ich gleich, was Abendmahl ist, an dieses zentrale Denken, was das Blut des Heilandes für uns ist. Es gibt nichts mehr in dieser Welt, was höher zu werten ist, als das, was Gott für uns da getan hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Das ist das Kostbarste und Wertvollste, halt, was es gibt. Halt. Das ist der zentrale Punkt, wirklich der gesamten Christologie, das Blut des Heilandes Jesus Christus. Halt, nicht? Da hat schon der alte Emil Rose, der jetzt in der Ewigkeit ist, recht gehabt. Das ist wichtig, das der Gemeinde immer wieder einzuschärfen. Also das jetzt so als Einstieg, wenn ich jetzt über Abendmahl spreche, damit, wenn wir jetzt am Karfreitag zusammenkommen, das nochmal sehen, was ist Abendmahl, aber vor allen Dingen wissen, wir empfangen da, es ist ja kein Blut, es ist der Wein, aber stellvertretend, und wir denken daran entsprechend das, dass wir wissen, worum es da geht, um diese entscheidenden Dinge, die eben das Blut des Heilandes schenken. Ja, jetzt zum Abendmahl. Sie merken, es geht heute alles ein bisschen durch, aber das ist wichtig, auch nochmal anzureißen, auch die Gemeinde nochmal in Erinnerung zu rufen. Was ist denn da? Und da, wie gesagt, die Vorbemerkung, was ist erstmal, worum geht es beim Blut Jesu Christi? Jetzt aber zum Abendmahl. Wir werden ja am Freitag, am Karfreitag, Abendmahl feiern. Und mir ist es wichtig, dass wir vorbereitet sind. Und wir müssen immer wieder der Gemeinde sagen, ich muss immer wieder der Gemeinde sagen als der Pastor, worum geht es beim Abendmahl? Nicht, dass ihr euch das Abendmahl in falscher Weise nehmt. Das ist ganz wichtig. Schon der alte Luther hat gesagt, nicht Kirche, da haben wir drüber gesprochen, ist an zwei Dingen zu erkennen. Klare Wortverkündigung, wie die Bibel es sagt, und zweitens die rechte Sakramentsverwaltung. Alles andere beiläufig. Das ist nice to have, muss nicht. Aber die beiden Dinge müssen stehen. Und rechte Sakramentsverwaltung heißt eben nicht nur, dass wir da die richtigen Obladen hinlegen und dass wir den richtigen Wein am Abendmahlstisch haben, sondern dass die Gemeinde weiß, was passiert denn eigentlich da? Worum geht es hier? Deshalb auch der erste Schritt so als Einleitung, was ist das Blut Jesu Christi? Damit ihr wisst, was ist das Blut des Heilandes? Aber damit ihr nochmal wisst einfach, was ist eigentlich Abendmahl, da nochmal so ein paar generelle Dinge zu. Abendmahl ist ein Sakrament. Ihr wisst, wir haben zwei Sakramente in der evangelischen Kirche, das heilige Abendmahl, die heilige Taufe. Das sind die Dinge, die Jesus Christus selber eingesetzt hat und mit einem Zeichen versehen hat. Also die Ehe beispielsweise, die die Katholiken ein Sakrament nennen, die gab es schon vor Jesus, die hat Jesus nicht eingesetzt. Ehe ist was Wichtiges, gar kein Thema, ist aber kein Sakrament. Sakrament heißt, es sind Dinge, durch die das Evangelium zum einen besser verständlich gemacht wird, aber wo eben Jesus in einer ganz besonderen Form, ohne dass ich das erklären kann, das kann kein Theologe, wirkt. Sowohl in der Taufe wie im Abendmahl. Es bleibt zwar Wein, es bleibt Oblade, es bleibt Brot, und trotzdem ist Jesus in diesem Vollzug in einer ganz besonderen, für uns nicht erklärbaren, beschreibbaren Weise dabei. Tiefer als bei anderen Geschehen. Und deshalb ist es ganz wichtig, weil wir diese ganz besondere Gemeinschaft mit Gott haben im Sakrament, dass auch diejenigen, die das Sakrament bekommen, das verstehen, worum es da geht, damit man da wirklich auch zurechtsteht. Und deshalb habe ich nochmal 10 Punkte mitgebracht. Was ist das Abendmahl? Damit man diese unterschiedlichen theologischen Aspekte, die es auch bei der Taufe gibt, nochmal vor Augen hat. Was ist Abendmahl? Und das Erste und Wichtigste ist, das Abendmahl ist Gedächtnismahl. Wenn ich mit den Konfirmanden unterwegs bin, da bin ich ja nicht hier so schalant und charmant mit euch jetzt hier, sondern den hämmer ich ja Sachen ein. Das ist ja so meine Aufgabe auch, da habe ich ja eine Verantwortung dran. Ne? Und Leuten, die ich da so prägen kann, das ist ja wie mit so einem jungen Baum, und die kriegen es von mir wirklich reingeprügelt, dass ich denen sage, wenn wir über Sakramente sprechen, wenn ihr, egal wann und wo ihr das Abendmahl nehmt, dann denkt ihr an Jesus Christus, dann denkt ihr daran, was auf Golgatha gewesen ist. Ihr denkt an nichts anderes halt als nur daran. Der Heiland ist für mich gestorben, hat sein Blut für mich vergossen, sein Leib für mich gegeben. So, dann gehe ich immer durch die Reihe, dann muss immer gesagt werden, woran musst du denken, wenn du beim Abendmahl bist, woran musst du denken, wenn du beim Abendmahl bist, und als wir das alle durchhaben, dann können wir das nächste machen halt. Aber das muss ich der Gemeinde auch sagen. Es ist Gedächtnismahl. Ihr sollt an das denken, was da passiert ist. Deshalb, nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern weil Heiland das gesagt hat beim Einsetzen des Abendmahls. Nicht? Also da lesen wir 1. Korinther 11, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergebe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft, der daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also ganz wichtig, das Erste und Wichtigste, zum Gedächtnis an das, was Jesus Christus getan hat. Ganz wichtig, seid ganz nah bei Jesus und er wird ihr ganz nah bei euch sein. Es ist als erstes Gedächtnismahl. Zweitens, es ist Gemeinschaftsmahl. Das Abendmahl ist Gemeinschaftsmahl. Auch da wieder ein Wort aus dem Korintherbrief, damit ihr seht, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht oder irgendwelche Theologien abgeschrieben, sondern so steht es in der Bibel. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, es sind viele ein Leib, wie weil alle an einem Brot teilhaben. Es ist ein Gemeinschaftsmahl und wir haben beim Abendmahl in drei unterschiedlichen Bereichen, Beziehungen, Gemeinschaft. Wir haben als erstes Gemeinschaft mit Gott. Als zweites hat Gott mit uns Gemeinschaft, das hat er zugesagt, dass er in besonderer Weise dabei ist. Und wir haben untereinander Gemeinschaft. Das sind diese drei Ebenen der Gemeinschaft. Gott mit uns, wir mit Gott und untereinander. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Und das soll uns ganz wichtig sein, das sollen wir immer wieder vor Augen haben. Wir haben hier eine ganz andere Gemeinschaft, die wir hier erleben dürfen beim Abendmahl, als Gemeinschaften, die wir sonst leben. In der Familie, am Arbeitsplatz, im Kegelclub, weiß der Kuckuck, wo ihr Gemeinschaften übt und lebt. Das ist alles nice to have. Aber die entscheidende Gemeinschaft ist eben die zu Gott, aber natürlich in die Gemeinde, in die ich hineingenommen bin. Die genauso Sünder und fehlende Menschen sind wie ich. Deshalb reden wir uns ja auch als Brüder und Schwestern an, wenn wir zusammen an einem Tisch zusammen sind. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Ein drittes, das Abendmahl ist Vergebungsmahl. Da kriegen dann viele Leute immer die Krise. Ich frage mich dann immer, warum, so steht es in der Schrift halt. Matthäus 26, Jesus nahm den Kelch, dankte und gab ihn ihm, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Also hier auch bei den Einsetzungsworten nach Matthäus, es ist ganz klar Vergebungsmahl. Und das ist auch wichtig, dass man das nicht nur als Gemeinschaftsmahl feiert, sondern das ist ja bei uns auch Tradition und ich kann Leute nicht verstehen, die Abendmahl feiern, ohne vorher eine Beichte gemacht zu haben. Das ist aber auch wichtig für euch nochmal, bitte schlagt in euch, wenn ihr übermorgen kommt, denkt heute und morgen und übermorgen nochmal an all das nach, wo ihr um Vergebung betet. Wir haben ja vorher grundsätzlich immer, dass wir sagen, ja, wir haben diesen Moment der stillen Beichte, wo ihr da in 2 Minuten einfach all das vor den Herrn bringen könnt, aber da ist natürlich gut, wenn man nicht in dem Moment erst anfängt, dass man sagt, jetzt fange ich mal an all die Dreckigkeiten zu denken, die ich so gemacht habe, sondern bitte schlagt in euch in der Zeit vorher, damit ihr euch da vorbereitet. Früher war das bei den alten reformierten Gemeinden so, da gingen die Brüder rum. Das war bei uns im Siegerland auch noch so. Und dann nahmen Presbyter, die kamen immer zu zweit und jeder, der zum Abendmahl kommen wollte, der wurde aufgesucht und der musste ein Beichtgespräch vorführen. Und dann wurde geklärt halt nochmal die Dinge, dann musste das auf den Tisch. Das ist natürlich für mich zu zwanghaft. Aber der Ansatz war vernünftig zu sehen, jawohl, wir wollen uns klar und bewusst sein, wir kommen dahin, weil das notwendig war. Der Heiland musste für mich sterben, weil ich so ein Sünder bin. Ja, und deshalb ist das so wichtig, dass vorher, vor dem Abendmahl grundsätzlich eben die Beichte abgenommen wird. Viertens, es ist ein Freudenmahl. Das ist ja so ein bisschen, dann bleiben manche Leute dabei hängen und dann sind die immer sehr, sehr betrübt. Nein, das Abendmahl ist ein Freudenmahl. Ich habe das eben schon gesagt, wenn man weiß, das hat diese Hingabe, das, was am Kreuz geschehen ist, hat Jesus aus Liebe zu mir getan, um mich zu retten, damit ich ewiges Leben habe. Halleluja, wunderbar, da kommen wir gleich noch zu diesen Aspekten ewiges Leben. Aber ein Freudenmahl, Johannes 6, 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Super, Halleluja, für mich geht der jüngste Tag ja direkt los, wenn ich gestorben bin, unmittelbar postmortal, am Todestag, ich werde sofort Gemeinschaft vom Herrn haben. Halleluja, das ist das Große. Freudenmahl, etwas ganz Wichtiges, ich habe in der alten Gemeinde schon mal das Abendmahl abgebrochen. Da war es dann so, die waren alle so ernst, die haben zum Teil geweint, wo ich gesagt habe, was ist denn jetzt hier los? Da war eine Stimmung, das war zu greifen, das ist dann so manchmal auch so, wenn man so Massenphänomene hat, das hat man, dann war einer noch trauriger als der andere. Das war dann, das hat sich wirklich so hoch potenziert. Da habe ich gesagt, stopp mal. Also Leute, wenn ihr vorher traurig seid, bevor ihr eure Schuld vergeben bekommt, dann kann ich das verstehen. Wenn ihr in euch schlagt und sagt, was sind wir alles nicht für Drecksäcke hier, was machen wir alles falsch, dann kann ich das verstehen, wenn man solche Mienen hat. Aber wenn man Vergebung erleben hat und jetzt Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott halt nicht, also da muss man nicht stehen, als wäre sonst was, sondern Halleluja, da kann man sich freuen. Abendmahl ist ein Freudenmahl, weil all das, was da passiert ist, so furchtbar das gewesen ist damals vor 2000 Jahren auf Golgatha. Aber für uns ein Riesengeschenk, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, ah, das ist was Fantastisches. Es ist Gemeindeaufbaumahl. Auch das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn ihr immer wieder geguckt habt, also was muss man da alles machen, wachsende Gemeinde und alles, was gucken muss, und da gehört das Abendmahl auf alle Fälle dazu, nicht? Das ist, wenn man liest in der Apostelgeschichte 2, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft des Brotbrechen und im Gebet. Also wenn ich wissen möchte, wie funktioniert eine lebendige Gemeinde, das sind so drei der Hauptgründe halt, da gibt es nicht mehr viel daneben, bei der biblischen Lehre knallhart bleiben, Abendmahl feiern vernünftig und immer wieder im Gebet stehen, und dann läuft das auch mit der Gemeinde. Das Abendmahl ist ein Dankmahl. Und das ist klar, wenn man das nur am Ansatz verstanden hat, was der Heiland für einen getan hat, da bleibt einem nur noch eins: loben und danken. Loben und danken, dass man sagt, Halleluja, danke. Aber danke, Herr, dass du es für mich auch getan hast. Wenn ich es verstanden habe, dass Jesus für mich gestorben ist, für mich ganz persönlich, dann bleibt mir nur noch die Dankbarkeit. Das ist ja alles in dieser Welt, wo wir nur eine Kleinigkeit kriegen. Der Nachbar hat die Mülltonne gebracht, doch, Dankeschön, da hat man noch ein paar Packungen Merci und sowas alles. Und da wird ja für alles wird sich bedankt, für jeden großen und kleinen Mist, der gar nicht nötig ist. Aber für das Entscheidende halt, das ist das Wunderbare. Deshalb freue ich mich auch immer, wenn wir nachher dann Gebetsgemeinschaft haben und so viele Brüder dann auch wirklich dann und Schwestern dafür danken, was der Herr getan hat, denn der ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, und das dürfen wir genauso erleben. Das Abendmahl ist zum anderen Bundesmahl. Das sagt Jesus auch in den Einsetzungsworten. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut so oft heraus, trinkt zu meinem Gedächtnis. Es ist der neue Bund. Wir sind ja im neuen Bund, nicht mehr im alten Bund. Wir haben ein neues Bundeszeichen. Wir haben ein Bundeszeichen, das nicht mehr die Beschneidung ist. Wir haben das Bundeszeichen der Taufe und wir haben das Bundeszeichen des Abendmahles. Nichts mehr, wo wir selber, bei der Beschneidung musste der Mensch ja selber Blut vergießen. Da musste er etwas von sich opfern. Im neuen Bund opfert sich der lebendige Gott für den Menschen halt. Das ist ein Bundesmahl, es ist das Bundeszeichen, das wir haben dürfen. Es ist etwas ganz Wunderbares. Das Abendmahl ist achtens auch Prüfungsmahl. Also sehen, das sind hier ganz unterschiedliche Aspekte. Das ist wichtig. Es ist wichtig, sich zu prüfen. Ich lese auch diese Verse immer wieder noch vor. Bei den Einsetzungsworten im 1. Korinther 11. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Deshalb auch heute diese Bibelstunde. Prüfungsmahl. Ich möchte nicht, dass jemand zum Abendmahl kommt, der sich vorher nicht geprüft hat. Ich werde niemanden ausschließen vom Abendmahl, also sei denn, wenn einer ganz schlimme Kirchzuchtdinge hat. Aber ich werde niemanden zurückweisen, sondern jeder muss sich selber prüfen. Er ist jeder die eigene Instanz. Er muss selber gucken, wo stehe ich. Aber das muss ich als Pastor sagen. Prüft euch selber. Es geht nicht darum zu sagen, alles bereinigt zu haben. Das ist ja auch, das sage ich auch immer wieder, der Irrglaube vieler Leute, die dann sagen, ich kann nicht zum Abendmahl kommen, Herr Latzel, ich habe noch nicht alles geklärt. Jetzt sage ich, wie willst du noch alles klären? Du kannst gar nichts klären. Du wirst deine Schuld nie aufräumen können. Da kannst du nie zum Abendmahl kommen. Oder Leute kommen, ich kann nicht kommen, weil ich so ein Sünder bin. Ich sage den Leuten immer, ihr seid herzlich willkommen. Also wenn einer zu mir kommt und sagt, hier, ich habe alles geklärt, jetzt kann ich zum Tisch des Herrn, so nach dem Motto, auf Augenhöhe, alles geregelt in meinem Leben, mit jedem ausgesöhnt halt nicht, das ist nicht gemeint. Sondern ihr müsst euch wirklich prüfen, zu sagen, meine ich das wirklich ernst? Und nicht das Abendmahl, muss man auch Konfirmanden sagen halt. Ich bin überhaupt kein Fan davon, was in vielen Gemeinden gemacht wird. Also Konfirmation ist eine Sache, ist kein Sakrament. Kann Leute konfirmieren. Aber Abendmahl bei der Konfirmation, Leuten zu geben, die nicht gläubig sind, das tue ich nicht als Pastor. Das sage ich auch meinen Konfirmanden immer. Ihr kommt nur, wenn ihr wollt. Aber das ist auch nicht von der Konfirmation abhängig. Also bei uns in der Gemeinde kann derjenige, auch wenn er 13 ist, weiß, was Abendmahl ist und Vergebung der Schuld haben möchte, kann der zum Abendmahl kommen, ist gar kein Thema. Der ist hier herzlich willkommen. Aber ich will da niemanden sehen, der nicht vorher in sich geschlagen hat und sich geprüft hat halt, nicht? Weil das ist eine Gefahr, ist das. Wer unwürdig ist, nicht? Der ist es sich zum Gericht, der wird schuldig sein. Am Leib Jesu Christi halt. Deshalb auch immer dieses Wichtige, immer wieder zu gucken, das hinzuweisen. Auch wenn ihr vielleicht sagt, ja Mensch, hat der nicht in der Karfreitagswoche eine andere Platte drauf, demnächst komme ich gar nicht mehr. Ist aber wichtig, immer wieder so zu sagen, das sind entscheidende Dinge, geht zum Leben und Tod. Das ist entscheidend zu sagen, immer wieder darauf hinzuwirken. Prüft euch wirklich, dass ihr wirklich vorbereitet zum Abendmahl kommt. Ein neuntes, das Abendmahl ist Bekenntnismahl. 1. Korinther 11, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, damit stellen wir uns in die Verkündigung und sind Bekenner, dass wir sagen, jawohl, wir verkündigen den Tod des Heilandes Jesus Christus, indem wir das nehmen, weil wir ja sagen, das ist genauso passiert. Das ist ein ganz wichtiger Bekenntnisakt. Vor Gott, das ist dem wohlgefällig, wenn wir das tun. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ihr legt als erstes immer das Bekenntnis vor Gott ab. Ihr legt es natürlich an den Mitbrüdern ab, aber auch vor der Welt. Also, man muss das jetzt nicht irgendwie vor sich hertragen, aber das kann man Leuten auch schon erzählen, dass wie wichtig das ist, vorbereitet Karfreitag zu sagen, das ist mir was ganz Entscheidendes, über Abendmahl zu sprechen. Dass das etwas ganz Wichtiges in meinem Leben ist, halt zu sagen, und damit ein Bekenntnis für Jesus Christus, ein Bekenntnis eben für sein Leiden und Sterben abzulegen halt. Nicht genauso, wie es hier ist. Deshalb ist das Abendmahl, indem wir es tun, auch ein Bekenntnis, wo wir zeigen, hier gehören wir dazu. Übrigens, in vielen Gemeinden, Brüdergemeinden, ist es so, erst dann gehörst du zur Gemeinde, wenn du zum Abendmahl zugelassen wirst. Ich kenne eine Menge Gemeinden, da kannst du Gemeindeglied sein, aber zum Abendmahl bist du noch nicht zugelassen halt. Das ist eine ganz tiefe, zu sagen halt, erst wenn das ist klar, dann sagt die Gemeinde, bekennt sich auch zu dir, du bist wirklich ein Bruder. Kann man drüber nachdenken, ob das richtig ist, was am Abendmahl festmacht, aber es ist ein Bekenntnismahl. Und ein letztes, was das Abendmahl ist, es ist Zukunftsmahl. Es ist Zukunftsmahl. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Wir, wenn wir übermorgen die Mahlfeier zusammen haben, ist das ganz normal irdisches Geschehen. Aber es darf uns da an etwas erinnern, was wir in Zukunft haben werden, weil wir mit dem Bräutigam zusammen mit dem Lamm das Hochzeitsmahl feiern werden halt nicht. Und wir als Gemeinde ihm zugeführt werden als Braut und dann eine ganz andere Mahlfeier im himmlischen Jerusalem feiern. Und das ist eine Vorwegnahme dessen halt, zu sagen, das, was hier schon im Kleinen so ein Angeld ist, nur so eine Kleinigkeit, aber schon unglaublich stark ist, das werden wir in Erfüllung finden, wenn wir, wie gesagt, eines Tages gestorben sind und im himmlischen Jerusalem sind. Deshalb ist das auch immer wieder ein Blick zu sagen halt, es erinnert uns das Abendmahl an das zukünftige Mahl, auf das wir zulaufen werden. Also das so 10 Spotlights auf das, was Abendmahl ist, Gedächtnismahl, Gemeinschaftsmahl, Vergebungsmahl, Freudenmahl, Gemeindeaufbaumahl, Dankmahl, Bundesmahl, Prüfungsmahl, Bekenntnismahl und Zukunftsmahl. Wenn wir zusammen dieses Mahl feiern, spielen alle diese Aspekte eine Rolle. Ich möchte jetzt, ihr seht, ich springe so ein bisschen, aber ich möchte das gerne alles so rein. Ich habe erst überlegt, ich mache nur was zum Abendmahl. Ich kann zum Abendmahl auch hätte eine ganze Bibelstundeneinheit füllen müssen, aber das soll alles ja nur so ein bisschen anklicken, das soll euch so ein bisschen das daran erinnern und die Gemeinde da so ein bisschen wachrütteln halt. Ich möchte jetzt noch etwas sagen zum Thema Buße. Ich habe eben davon gesprochen, dass wir uns prüfen sollen und wir sind dann vor Gott in Ordnung, wenn wir bußfertig sind, wenn wir Buße tun. Nicht, wenn wir hochmütig sind und denken, alles in Ordnung, sondern Gott möchte von uns, dass wir Buße tun. Das möchte er nicht nur, dass wir das sagen, 2 Tage vor Karfreitag, sondern er möchte, dass unser ganzes Leben Buße ist. Und dazu ist es wichtig, dass man weiß, was Buße ist. Das wird immer wieder falsch verstanden. Die meisten Leute haben bei Buße so Assoziationen, irgendwelche durchgeknallten Mönche im Mittelalter, die sich dann halb ausgepeitscht haben und sich gequält haben, um da irgendwie Gott wohlzugefallen. Das hat mit Buße nichts zu tun. Buße hat das auch nichts zu tun, zu sagen, ich kasteile mich in irgendeiner Form, dass ich auf Essen verzichtere oder dass ich, was weiß ich, so viel Geld oder sonst irgendetwas geht. Darum geht es nicht um Buße, sondern Buße hat ganz andere Aspekte, wenn man die Bibel betrachtet. Und die möchte ich Ihnen und euch auch gerne noch einmal vor Augen stellen halt. Gerade weil das so wichtig ist, dass wir bußfertig zum Abendmahl gehen. Dass es Buße ist, die uns Anteil schenkt am Heilsgeschehen am Kreuz. Dazu 7 Thesen. Erstens, Buße ist der zentrale Akt im Glaubensleben der Christen. Also nicht Kirchensteuer zahlen. Nicht irgendwelche, wenn Sie jetzt sagen, die Liebe zu Gott ist doch das Zentrale, hat das auch mit Buße zu tun. Wenn ich Liebe zu Gott habe, zum Nächsten, dann habe ich Buße getan. Bevor ich Liebe zu Gott haben kann, bevor ich Liebe zu einem Nächsten habe, muss ich Buße getan haben. Als Jesus beginnt mit seinem Wirken, da ist der erste Satz, den er sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Als die erste Gemeinde startet, Apostelgeschichte 2, predigt Petrus so vollmächtig und dann sind alle angerührt und gepackt vom Geist und dann heißt es ja, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn jetzt tun? Und was sagt dann der Apostel? Tut Buße, tut Buße, tut Buße. Und die ganze Bibel hindurch, nur Buße, immer nur Buße, die ganzen Propheten, ein einziger Schrei ans Volk, tut Buße, immer wieder, wo Menschen Buße tun, da passieren Dinge, die übersteigen alles, was wir uns vorstellen können. Gott schickt seinen Propheten Jona nach Ninive, lässt dieser Stadt ankündigen, 40 Tage seid ihr platt, seid ihr erledigt. Dann tut die Stadt Buße und dann korrigiert Gott sein eigenes Wort. Gott korrigiert sein Urteil. Gott hat sein Wort gesprochen, was ewig gültig ist. Und weil die Stadt Buße tut, korrigiert er das. Mit Buße lässt Gott sich erweichen. Das ist etwas, das ist eine Tiefe, das ist ein Wahnsinn halt. Es ist der zentrale, zentrale Akt des Glaubenslebens halt. Immer wieder Buße tun. Ich muss in mich schlagen und muss Buße tun. Es ist das Zentrale, was wir zu tun haben. Es ist auch das, was Gott für jeden Menschen will. Das ist das Zweite, um das einfach deutlich zu machen, wie wichtig das ist. Buße ist der Wille Gottes für das Leben eines jeden Menschen. 2. Petrus 3 heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Das ist der Wille Gottes. Deshalb ist Jesus Christus noch nicht wiedergekommen, weil Gott möchte, dass alle Menschen zur Buße finden. Das ist der Wille Gottes. Das Entscheidende. So steht es in der Bibel. Es sind ganz wenige Stellen, das wisst ihr, wo es drin steht, was der Wille Gottes ist. Nicht? Unsere Heiligung, unsere Dankbarkeit und unsere Buße. Das ist das Entscheidende, wo gesagt wird, das ist der Wille Gottes für euer Leben halt. Nicht zu sagen, das sollt ihr tun, Buße zu tun. So wichtig, und das möchte Gott von allen Menschen. Er möchte sie in die Buße führen, dass sie bußfertig sind. Ich habe eben gesagt, was Buße nicht ist. Nicht auspeitschen, nicht irgendwelche sich selber Geldstrafen auslegen. Was ist denn jetzt Buße? Jetzt kommen wir es dazu. Buße ist, der dritte Punkt, ist die Erneuerung des Sinnes. Das griechische Wort metanoiate, das heißt so viel wie Umkehr. Das heißt nicht irgendwelche Handlungen tun, sondern den Sinn anders ausrichten. Wenn man bei einem Schiff ein Navigationssystem hat, und dann eingibt in dem Schiff die und die Richtung, dann fährt das Schiff automatisch in diese Richtung oder beim Flugzeug. Und da bringt es nichts, bei einem Schiff krampfhaft ins Lenkrad, in den Steuerrad zu greifen oder in den Knüppel beim Flugzeug und dagegen anzugehen. Da kann man für einen Moment das Flugzeug und das Schiff in eine andere Richtung bringen. Aber wenn man es loslässt, wird der Autopilot komplett wieder das Schiff mit dem Navigationssystem in die andere Richtung bringen. Und genauso ist es bei Buße. Es bringt nichts, wenn wir so mit kleinen Sünden da irgendwie abbrechen, aber nicht wirklich bei Gott sind. Wir müssen unser geistliches Navi umprogrammieren auf Jesus hin. Wir müssen uns vom Heiligen Geist programmieren lassen und nicht vom alten Adam. Das meint Buße. Leben wie der Heilige Geist, das sagt, nicht wie der alte Adam. Und das ist ein fortwährender Prozess. Das kannst du nicht einmal machen. Das wäre ja so schön, wenn das gelaufen wäre mit der Wiedergeburt. Nicht? Ich habe den Heiligen Geist gekriegt und damit läuft mein nichts. Der Teufel versucht immer uns wegzuziehen, dass unsere Programmierung anders läuft. Und es bringt nichts zu sagen, ich kämpfe jetzt erstmal gegen den Teufel an den Kleinigkeiten arbeite ich, sondern ich muss die Grundprogrammierung in meinem Leben ändern. Heiliger Geist, nicht alter Adam. Und das muss ich immer wieder machen, weil der alte Adam immer wieder kommt. Auch das ist keine Idee von mir. Luther sagt, der alte Adam, der muss tagtäglich ersäuft werden, immer wieder neu, du musst immer wieder gegengehen. Das ist Buße, zu sagen, immer wieder nach dem Heiligen Geist ausrichten. Damit ist Buße fast dasselbe, nicht das Gleiche, fast dasselbe wie Heiligung, das zu leben. Und Heiligung hat ganz viel mit Buße zu tun. Das hat zu tun, zu sagen, immer wieder auszurichten auf Jesus Christus. Und das gelingt natürlich nur, wenn wir uns immer wieder in Christus gründen. Deshalb immer wieder, jetzt komme ich wieder, die ihr länger hier seid, wisst, zum Wort Gottes. Deshalb müssen wir immer wieder ins Wort gehen, immer wieder ins Wort gehen. Das meint das genau, weil wir dann aufs Wort ausgerichtet werden, Heiligen Geist erleben und anders programmiert werden. Erneuerung des Sinnes, das ist Buße. Nicht irgendwelches Angehen gegen irgendwelche Kleinigkeiten, da haben wir das falsch gemacht, das falsch gemacht. Das ist ein Automatismus, wenn ich den Sinn erneuert bekomme. Wenn ich Buße darauf beschränkt sein lasse, immer nur so Kleinigkeiten zu verändern, dann wird sich in meinem Leben nichts geben, sondern dann wird Buße auch zu einer ganz katastrophalen, schwierigen Sache. Sondern ich muss mich von Grund auf erneuern. Und dann wird ganz vieles anders. Damit ist Buße auch immer, das ist das vierte, Umkehr zu Gott. Buße bedeutet immer Umkehr zu Gott. Erneuerung des Sinnes, den Heiligen Geist haben, Umkehr zu Gott. Eine der ganz klassischen Bußgeschichten, Lukas 15, der verlorene Sohn. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und das ist ja auch so gewesen. Er hat das Geld durchgebracht mit den Huren, alles weghalten, nicht jetzt, wo es ihm schlecht geht. Aber er geht so zum Vater, er kehrt um. Nicht mehr den Weg in die Welt, sondern der Weg ins Vaterhaus. Genau mit diesem Bekenntnis. Und was passiert dann? Dann sagt der Vater, jetzt kriegst du wieder den Ring, jetzt kriegst du die Klamotten, du wirst gewaschen, wir feiern Fest, du bist mein Sohn. Das ist Buße. Umkehr zu Gott. Nicht irgendwie so eine Kleinigkeit korrigieren in dem Schweinetrog, in dem er da gelegen hat und mit den Schweinen gefressen hat und gesagt, naja, ich will jetzt von den Schweinen zu den Hühnern, da riecht es ein bisschen angenehmer und da kann ich vielleicht mal ein Ei klauen oder sonst irgendwas. Das ist nicht die Sache, sondern komplette Umkehr zum lebendigen Gott. Das bedeutet Buße. Und wenn das passiert, das ist ja auch die Krux dieser Geschichte des verlorenen Sohnes, dann ist es etwas ganz Fröhliches, etwas ganz Wunderbares, etwas ganz, 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 ganz Fantastisches. Buße assoziieren die meisten Leute mit Schmerzen, Verlust, Anstrengungen gegen freudige Dinge. Aber genau das Gegenteil ist Buße. Buße ist immer in der Bibel Party. Das ist immer etwas Wunderbares. Da geht es immer ab. Der verlorene Sohn tut Buße und dann sagt der Vater, lass uns feiern, schlachte die Kälber, wir machen ein Riesenfest. Oder bei dem verlorenen Schaf, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Tut ein Sünder Buße, dann freuen sich die Engel im Himmel, sagt die Schrift. Und Buße ist etwas Fantastisches, wenn man sein Leben wieder in Ordnung gebracht hat. Wenn durch Gottes Gnade Dinge wieder funktionieren, wenn man im Verhältnis mit ihm im Reinen ist, wenn andere Dinge sich erleben, das ist etwas so Großartiges, wenn Menschen Buße tun. Das Ergebnis ist immer etwas Fröhliches, etwas Wunderbares. Deshalb ist das auch nicht die Einladung zu einem miesepetrigen Leben, sondern es ist die Befreiung zur wahren Freude in Jesus Christus. Das ist Buße. Und Buße ist etwas, mit dem wir Gott bewegen können. Das ist der sechste Punkt. Wir können Gott nicht durch unsere Handlungen zu irgendwas bewegen, dass wir denken, wir sind solche Cracks, ich bin ja so ein starker Pastor und deshalb ist mein Gebet, das muss ja so stark sein und weiß der Kuckuck was, kann man alles vergessen. Ich habe so viel Geld in die Gemeinde reingelegt, deshalb müsste ich ja, können wir alles vergessen. Das Einzige, wo wir Gottes Arm bewegen können, ist durch die Buße. Wenn wir hingehen und von unseren bösen Wegen Abstand nehmen, wenn wir unter das Kreuz kommen und sagen, wir sind nichts, du bist alles, dann haben wir Zugang zur Vollmacht. Das ist ein ganz, 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 ganz tiefes Geheimnis. Nicht nur für das Ablegen der Sünde, sondern auch für alles, was gelingen soll, zu sagen, wissen, ich bin nichts, er ist alles. Da werfen die Leute einem vor, ja, ihr Reformierten, ihr seid ja so lebensverneinend und sowas, aber damit hast du Bestand vor Gott. Wenn du weißt, er ist alles, in ihm ist alles, ich bin nichts wert, nicht ein Gramm in meinem Leib ist irgendetwas wert, nur der lebendige Gott halt, nicht? Jona 3, Vers 10, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat es nicht. Wie gesagt, Gott korrigiert sein Wort. Gottes Wort ist ewig gültig und Gott lügt nicht. Das macht der Prophet ihm dann ja zum Vorwurf. Was bist du denn für ein Gott? Du hast doch gesagt, jetzt machst du es doch nicht. Was ist denn da los? Das passiert durch Buße. Das ist das Entscheidende. Buße ist etwas ganz Starkes, wo sich Gott bewegen lässt. Es ist auch so, wenn man die ganzen Erweckungsbewegungen anschaut, was da passiert ist. Das waren immer Bußbewegungen. Da sind nicht irgendwelche Leute hingesagt, wir müssen jetzt mal hier, was weiß ich, 20.000 Leute zum Glauben bringen, sondern da waren erst einige wenige Gläubige, die in sich geschlagen haben und gesagt, Mann, wir haben wirklich unseren Glauben nicht brennend genug gelebt, wir waren nicht nah genug am Herrn. Die haben in sich geschlagen, nicht um irgendetwas zu erreichen, sondern einfach, weil sie erkannt haben, Mensch, wir müssen wirklich unser geistiges Navi umprogrammieren auf Jesus Christus hin, nicht mehr diese Welt. Und wie das passiert ist, hat Gott ihnen dann Zugänge geschaffen, das ist ein Wahnsinn. Jede Erweckungsbewegung dieser Welt ist immer zuerst eine Bußbewegung und eine Gebetsbewegung gewesen. Immer. Das sind nicht irgendwelche Systeme von irgendwelchen amerikanischen Predigern runter abgearbeitet worden. Immer nur über Buße. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und das Allertollste zu Buße ist, wenn du das erkennst, wie wichtig die Buße ist und was die Buße schenkt, dann ist es allein Gottes Güte. Das ist nicht irgendein Pastor, der dir irgendwas theologisch klar gemacht hat. Wenn du das verstanden hast, dann ist es Gottes Güte. Das ist ein großes Geschenk, wenn man das fassen kann. Wenn man die Bedeutung der Buße fürs eigene Leben erkennt und sieht. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Das ist etwas Großartiges. Da kriegt so jemand, der keine Ahnung hat vom Glauben, der sagt dann, ja, das ist ja so zwanghaft, was sie machen. Das ist so neurotisch, nicht, dass sie sich beschneiden oder sonst irgendetwas nicht tun. Nix, das ist nichts Neurotisches. Das ist Gottes Güte, wenn er uns in die Buße führt. Nochmal, es ist ja nichts Beschneidung, kein Lustfeindliches, sondern es ist totale Fröhlichkeit. Das erfasst der gläubige Mensch. Und deshalb ist es etwas ganz, 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 ganz Großartiges. Deshalb, wenn man zur Buße aufruft, und das tut die Bibel an allen Ecken und Enden, das tut Jesus letztlich auch am Kreuz, damit wir all seine Segnungen von Golgatha in Empfang nehmen können, halt nicht, dann ist es etwas ganz, ganz Wunderbares, was der Herr uns schenkt. Also diese sieben Thesen zum Thema Buße, es ist der zentrale Akt im Glaubensleben, es ist der Wille Gottes für das Leben eines jeden Menschen, es bedeutet die Erneuerung des Sinnes, es bedeutet die Umkehr zu Gott, es ist ein fröhliches Unterfangen, dadurch lässt sich Gott bewegen und es ist Gottes Güte, die uns zur Buße leitet. Und ich will schließen diese Bibelstunde mit einem Bußpsalm. Auch das ist etwas, wir haben ja in der Bibel, in dem Buch der Psalme insgesamt sieben Bußpsalme. Ganz viele Texte beschäftigen sich mit der Buße. Und der Psalm 130, ein Psalm Davids, der ganz, ganz großen Mist gebaut hat. Ein großer Gottesmann, aber Sie alle kennen diese Geschichte mit diesem furchtbaren Ehebruch, dem anschließenden Mord, den er begeht. komplett daneben, wo man sagt, der hat menschlich alles verloren, da darfst du eigentlich gar nicht. Der signalisiert hier genau das, worauf es ankommt. So muss man sein. Deshalb ist David so ein begnadeter Mann, weil er immer wieder zur Buße bereit ist. Der ist ein ganz furchtbarer Schlechter, aber ist zur Buße bereit halt, nicht? Und das wird hier in diesem Bußpsalm 130 deutlich. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Auch dazu vier Punkte. Ich habe das schon mal am Bußenbeter über diesen Psalm gepredigt halt. Das erste, du steckst in tiefer Not. Also der David steckte in der tiefen Not. Der hat ja nur richtig Mist gebaut gehabt, Frau des fremden Mannes genommen, konnte den Ehebruch nicht vertuschen und dann hat er den kaltblütig über die Klinge springen lassen halt. Und dann ist ihm klar geworden, was für eine Schuld er gemacht hat. Gott hat es ihm selber offenbart und dann erkennt er die tiefe Not, in die er steckt. Da kann man sagen, okay, also so schlimm sind wir nicht. Also wir haben nicht die Ehe gebrochen und schon gar nicht haben wir den Ehepartner, der mit Ehe gebrochen hat, umgebracht. Also so schlimm sind wir nicht. Allerdings, wenn wir wissen, dass Jesus sagt, nicht nur dann haben wir die Ehe gebrochen, wenn wir in actu es vollziehen, sondern wenn wir nur denken, naja, mit der Nachbarin, das wäre vielleicht auch mal ganz nett, allein auf der Parkbank. Und wir sind auch dann des Gebotes, du sollst nicht Toten schuldig, wenn wir nur denken, den könnte ich jetzt aber an die Wand klatschen. Dann wissen wir, wir sind genau in derselben Not wie König David. Du steckst in tiefer Not. Und das muss uns immer wieder bewusst sein, wir rufen aus tiefer Not zum Herrn. Das muss immer klar sein, wir stecken ganz tief drin. Es ist vollkommen egal, wie groß oder klein so eine Sünde nach unserer Bemessung ist. Eine Sünde heißt schuldig sein gegen das ganze Gesetz, egal was es gewesen ist. Breche ich nur ein Gebot, habe ich alle gebrochen und bin des Todes schuldig. Und das ist die tote, tiefe Not, in der ich stecke. Schuldig. Das ist so, wie wenn man, kennt ihr die meisten, die Auto fahren so, nicht? Man ist ja auf der Autobahn ein bisschen flotter unterwegs, auf einmal macht es Pling und dann weiß man, Mist, mittendrin. Das ist die Schuld, die ich da habe. Und dann weiß man auch, jetzt kann ich nichts mehr machen. Da bringt es gar nichts mehr, wenn das Bild dann passt, so, dann war es das. Und genauso ist es bei dem König David halt, der wusste genau, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Ich kann für die Schuld nichts mehr machen. Der Mann ist tot, der Ehebruch ist begangen, ich kann es nicht wieder gut machen. Und das ist genau das einfach, wir können da vor Gott nichts gut machen, wir können mit unserer Schuld nicht bestehen. Das ist der zweite Punkt dieses Nachdenkens über diesen Bußpsalm. Das heißt hier, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Egal, wie perfekt wir vermeintlich unser Christentum leben, egal, wie heilig in Anführungszeichen wir sind, wir können nicht vor Gott bestehen. Wenn der Herr Sünden anrechnen wollte, kann keiner bestehen. Wir sind alle Sünder, wir können nicht sündigen, es geht nicht anders. Und das gilt nicht nur für den König David, der rein menschlich ein ganz anderes Schuldregister hatte als wir, sondern wir können vor Gott nicht bestehen. Und so wandeln wir auf dieser Welt als Menschen, die nicht vor Gott bestehen können. Wenn der Herr Sünden anrechnen wollte, könntet ihr nicht bestehen. Aber es ist so, dass der Herr uns Vergebung schenkt durch das Kreuz. Aber diese Vergebung, und das ist das Wunderbare, die können wir uns nicht selber zusprechen, die spricht uns der Herr zu. Und das ist gut, dass es Brüder und Schwestern gibt, die es uns auch zusprechen. Und dass wir das, was sie uns zusprechen, im Wort finden. Die Vergebung der Schuld bekommen wir durch Jesus zugesprochen. Das ist wie wenn wir vor Gericht sind. Da kannst du auch nicht sagen als Angeklagter, ich spreche mich jetzt selber frei. Das muss schon ein Richter tun. Und wir haben einen Richter, das ist Gott. Und da dürfen wir darauf warten, auf diese Freisprechung der Schuld. Da heißt es, ich harre des Herrn, meine Seele harret, ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Diese Vergebung, die kriegen wir im Wort Gottes zugesprochen. Und wenn wir unsere Schuld und das Kreuz bringen und anerkennen, dass wir nichts machen können, sondern angewiesen sind auf das Blut des Heilandes, bekommen wir die Vergebung zugesprochen. Damit nehme ich Bezug auf das, was in unserer Abendmahlsliturgie niedergelegt ist. Ich darf euch das zusprechen, auch das muss ich meinen Konfis immer erklären. Nicht der Pastor Latzel vergibt die Schuld. Ich muss aber fragen, wo wird die Schuld vergeben? Auf Golgatha. Wo wird sie vergeben? Auf Golgatha. Aber ich darf Menschen das zusprechen. Wenn Menschen ihre Schuld bekennen, nicht nur in der Seelsorge, sondern auch in der Abendmahlsliturgie bei uns, wenn sie ihre Schuld bekennen, und ich spreche dann das Beichtgebet, und ihr sagt, jawohl, das ist mein aufrichtiges Bekenntnis, und wenn das wirklich wahr ist, vom Herzen, nicht von den Lippen, Lippen kann das hier, vom Herzen das, dann dürft ihr wissen, dann ist eure Schuld vergeben, weil Christus dafür gestorben ist und weil ihr es bekannt habt. Bums, aber das darf ich euch zusprechen, das ist auch immer was ganz Großartiges, dass man dabei ist. Das hat mit meiner Person nichts zu tun, aber ich freue mich, dass ich als Bruder euch erst das zusprechen darf. Das ist so wie der Überbringer einer guten Nachricht. Also wenn man hingehen würde, würde ich sagen, was weiß ich hier, Peter, du hast jetzt 1 Million im Lotto gewonnen. Nicht? Also die Nachricht würde ich dir auch gerne überbringen, halt, zu sagen, das ist was Schönes. Aber viel schöner ist es, Menschen zu sagen, das, was ihr an Falschem hattet, weg, weil Christus dafür gestorben ist. Das ist etwas ganz Wunderbares halt. Aber das ist auch das Wichtige, worum es auch Gemeinde braucht. Die Vergebung der Schuld, die muss ich mir zusprechen lassen. Deshalb immer auch meinen Aufruf. Wie gesagt, geht in die Beichte, geht zu einem Bruder, zu einer Schwester, dass er euch das zuspricht. Nicht, weil der die Macht hat, Sünden zu vergeben, sondern weil er es euch zuspricht. Und das einfach die Sicherheit ist etwas ganz Entscheidendes zu sagen, wenn es im Namen Jesu passiert, dann darf ich sicher sein, dass es eben auch dann getilgt ist. Und das bekommen wir, diese Vergebung der Schuld, wenn wir auf Jesus hoffen. Das wird hier schon im Alten Testament gesagt, im Psalm 130, hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Das gibt es nur bei Jesus. Auf ihn müssen wir hoffen. Wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir alle unsere Zukunft in seine Hände legen, dann dürfen wir wissen, ist alles in Ordnung. Und wenn wir alle unsere Schuld zu ihm bringen, dann wird uns alle Vergebung dafür gegeben. So einfach und so wunderbar ist das. Und deshalb müssen wir auf Jesus Christus hoffen, müssen wir immer wieder nach ihm fragen, weil bei ihm die Gnade und die Erlösung ist. Das ist so wichtig. Und deshalb auch nochmal einfach diese Vorbereitungsstunde jetzt für eben Karfreitag zu sagen, dass ihr wirklich mit allem zu Jesus kommt und dass ihr bei ihm wirklich alles sucht an Vergebung. Das ist so wichtig, dass man das einfach vor Augen hat, weil wenn man das wirklich von ganzem Herzen, ganz tief und innig tut, dann bekommt man 100%ig die Vergebung geschenkt, weil man eben auf Jesus gehofft hat. Und das ist nicht nur für alle anderen Menschen dieser Welt so, sondern eben auch für dich. Und ganz besonders eben auch, wenn wir jetzt übermorgen zusammenkommen halt und wenn wir dann am Tisch des Herrn Gemeinschaft haben, wenn wir vorher unsere Schuld bekannt haben, dann dürfen wir wissen, alles, was wir gebracht haben, wir bekommen es geschenkt. Jesus hat uns die Schuld genommen, die gewesen ist, nur weil wir an ihn geglaubt haben. Das ist das Sensationelle. Aber da gilt es eben, wie gesagt, immer wieder die Gemeinde daran zu erinnern, dass sie das eben auch, dieses wunderbare Geschenk der Vergebung wirklich annimmt, dass es tatsächlich gebrauchen kann. So, heute bin ich ein bisschen früher fertig halt, mache an der Stelle einen Punkt. Darf ich an dieser Stelle von den Geschwistern im Internet und ein Telefon verabschieden. Ihnen wünsche ich alle eine gesegnete Osterzeit, vor allen Dingen auch einen gesegneten Karfreitagsgottesdienst. Wenn Sie mit dabei sind, seien Sie Jesus Christus anbefohlen. Tschüss.